Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, dann begrüße ich euch alle sehr herzlich heute zu der Lesung, zur ersten Lesung dieses Tages hier im Lesetreff. Ganz kurz, mein Name ist Akram Elbahai. Ich lese das Buch, das ihr da hinten seht, Henriette und der Traumdieb. Kann man mich gut verstehen da hinten? Ist das soweit? Alles okay? Sehr gut. Henriette und der Traumdieb ist ein Kinderbuch für Leserinnen und Leser ab 11, gerne auch älter und auch gerne jünger. Es ist nicht sehr gruselig, also das heißt, man kann es auch unter 11 ganz gut lesen. Ich erzähle nur so 2, 3 einleitende Sätze und fange dann direkt an zu erzählen. Das Buch dreht sich um Henriette Ende. Sie ist 13 Jahre alt und hat ein besonderes Talent. Sie kann wahnsinnig gut träumen, also besser als jeder andere Mensch, den sie kennt. Und eines Morgens sind ihre Träume gestohlen. Und sie findet heraus, dass in ihrem Kopf ein Traumdieb steckt, also ein Wesen, das in die Köpfe der Menschen eindringen kann, Türen öffnen kann und sich die Träume stiehlt, die es am schönsten findet. Und Henriettes Träume sind leider wahnsinnig schön. Und der Traumdieb begeht dann einen fatalen Fehler und verwechselt die Türen und bricht in den Kopf von Henriettes Bruder Nick ein. Die Tür zwischen beiden Träumern bleibt offen und Nick stolpert in Henriettes Traumwelt hinein. Und wir steigen jetzt da in die Geschichte ein, an die Stelle, als Nick von Henriettes Traumfiguren festgenommen wird und als Eindringling in ihr Traumkabinett geführt wird. Wir lernen jetzt also Nick kennen und Hauptmann Prolapsus, das ist ein armer Ritter, der sein fettes Pony auf dem Rücken tragen muss, und wir lernen den doppelten Ritter kennen. Henriettes Traumkabinett, Eintritt für alle, die keine Angst vor wilden Träumen haben, las Nick stumm. Der Hauptmann, der das Pony und ihn getragen hatte, ging in die Knie. Die beiden Ritter, die sie begleitet hatten, hoben Nick vom Rücken des fetten Ponys. Das Tier schüttelte stolz die Mähne, sprang auf den Boden und trabte davon. Eine Weile geschah nichts, denn der Hauptmann war kraftlos gegen die Torflügel gesunken. Schließlich aber richtete er sich auf und schob das Visier hoch. Ein dickes Gesicht mit einem feuerroten Schnurrbart, der einem Walross sich gestanden hätte, kam zum Vorschein. Der Hauptmann schlug mit seiner eisernen Faust gegen das Tor. »Wer ist da?« ertönte eine dunkle Stimme, die den ganzen Gang erfüllte. Unweigerlich stellte sich Nick einen Riesen vor, in dessen bärtigem Gesicht ein Mund voll spitzer Zähne nur darauf wartete, ihn zu verschlingen. »Ach, komm schon«, rief der keuchende Ritter ärgerlich. »Wer meinst du, ist hier? Hauptmann Prolapsus, ich...« Die beiden Ritter räusperten sich hörbar. »Na, ich und der doppelte Ritter«, verbesserte er sich schnell, »haben ihn gefangen.« »Gefangen? Wer befindet sich bei euch?« donnerte die Stimme. »Wer befindet sich bei euch?« äffte der Hauptmann die Stimme leise nach und die beiden anderen Ritter lachten zustimmend. »Wer wohl? Natürlich der Traumdieb!« Nick brauchte einen Moment, ehe er die Worte des Hauptmanns erfasst hatte. »Der Traumdieb? Ich? Nein, halt! Ich glaube doch nicht, ich sei der Traumdieb!« Nick zerrte vergeblich am Griff der beiden Ritter, doch das Tor schwang auf und Nick wurde hindurchgestoßen. Hinter ihm fielen die Flügel mit einem Donnern ins Schloss und Nick war gefangen. Er befand sich in einer Halle, die so groß war, dass er ihre Enden nicht erkennen konnte. Während ihre Mitte oder wenigstens der Teil von ihr, den er für die Mitte hielt, von Licht beschienen war, lag alles andere in tintenschwarzer Dunkelheit. Nun, da das Tor geschlossen war, ließen die beiden Ritter Nick los. »Vorwärts«, kommandierte der Hauptmann und stieß ihn vor sich her. Der Hauptmann ging ein wenig gebeugt und steif, so wie Nicks Vater, wenn er einen Hexenschuss hatte. Nick stolperte den Raum entlang. Henriettes Traumkabinett, dachte er. Was für ein seltsamer Name. Was war wohl ein Traumkabinett? Während er vom Hauptmann durch den Saal dirigiert wurde, drehte Nick den Kopf hin und her und mit jedem Mal erkannte er mehr Gestalten, die wie aus dem Nichts erschienen. Ja, Nick war sich sicher, dass die Halle gerade noch leer gewesen war. Leer bis auf ihn und die drei Ritter. Nicht mal das fette Pony war ihm gefolgt. Der Hauptmann hatte ihm die Torflügel eigenhändig vor der Nase zugeschlagen. Nun aber füllte sich die Halle. Von überall her kamen sie, Wesen, die Nick noch nie gesehen hatte. Sie schienen aus einer Art silbergrauem Nebel zu bestehen, hatten die Körper von Menschen, aber sahen nicht wie Menschen aus. Ständig änderte sich ihr Äußeres. Nie waren ihre Gesichter deutlich zu erkennen. Zu beiden Seiten des Weges versammelten sich die Wesen und musterten ihn mit Abscheu und Ärger. Nick kam sich wie ein Verbrecher vor. Dabei hatte er doch nichts getan, er hatte doch nur Henriette helfen wollen. Wo war sie überhaupt? Der Weg, den er entlang gestoßen wurde, endete an einer Treppe, die auf dem Tor genau gegenüber lag. Sie führte zu einem Podest, auf dem an zwei Pfählen eine Hängematte befestigt war. Auf halbem Weg erkannte Nick einen Stuhl. Jemand saß darauf.
»Ist er das?«
Es war die Stimme, die sie vorhin im Gang gehört hatten.
»Ja«, rief Hauptmann Prolapsus.
»Was?«
»Ja«, diesmal schrie der Ritter. »Ich verstehe dich nicht.« »Ach, dann komm doch runter, du Aufgeblasener.«
»Warte, ich komm runter.«
Die Gestalt erhob sich und ging auf einen langen Stab gestützt die Treppe herab. Mit jedem Schritt, mit jeder Stufe, schien sie zu schrumpfen, bis sie schließlich nur noch so klein wie ein Zwerg war. Auf dem Kopf hatte die Gestalt einen gewaltigen Hut, der ebenso aus rotem Samt bestand wie der Anzug, den sie trug. Wäre Nick nicht so unbehaglich zumute gewesen, hätte er laut losgelacht.
»Das ist er.«
Die kleine Gestalt deutete mit dem Stab auf Nick und sah ihn misstrauisch an.
»Hat anscheinend seine Gestalt geändert. Er sieht ja aus wie...«
»Er kam durch die Tür«, sagte der Hauptmann.
»Die Tür? Welche Tür?«
»Ach, die Tür, du weißt schon.« Der Hauptmann rollte genervt mit den Augen. »Die Tür.«
»Ach so, die Tür.«
Das Männlein mit dem roten Hut wandte sich an Nick, dann aber hielt es inne und warf dem Hauptmann einen missbilligenden Blick zu.
»Es muss übrigens heißen, die Tür, Herr Traummeister.«
Der Hauptmann winkte ab. »Ach, wie auch immer. Es ist Zeit. Sie kommt. Ich muss sie abholen.« Er deutete mit dem Daumen auf Nick. »Wer weiß schon, ob er alleine ist. Vielleicht sind da noch mehr von seiner Sorte. Bis gleich.« Und damit drehte der Hauptmann sich um und eilte mit gekrümmtem Rücken davon. Nick sah ihm nach. »Sie kommt«, dachte er. »Hatte der Hauptmann von Henriette gesprochen? Sie würde alles aufklären können, wenn sie doch nur endlich da wäre.« Der Traummeister musterte Nick mit strenger Miene.
»Stimmt es, was der Hauptmann sagt? Bist du durch diese Tür gekommen?«
»Ja«, sagte Nick. »Aber wenn ihr glaubt, ich sei der Traummeister, dann habt ihr euch geschnitten.«
»Oh, so, so, du bist es also nicht. Obwohl du weißt, dass unsere Herrin von einem Traumdieb bestohlen wird, dann sag mir mal, wer bist du denn?«
»Ich bin Henriettes Bruder und das hier ist ihr Traum und ich will den Traumdieb mit ihr fangen.«
Für einen Moment herrschte Schweigen.
Nick versuchte, die Furcht tief in sich zu verbergen. Er sah von einem zum anderen. Einen Augenblick lang glaubte er, die Wesen um ihn herum würden ihm glauben. Dann aber begann sich der Traummeister vor Lachen zu schütteln.
»Der Bruder? Naja, du siehst auf jeden Fall aus wie er. Und du behauptest, du wärst durch die Tür gekommen?«
Der Traummeister wischte sich eine Träne aus dem rechten Auge. »Ja«, sagte Nick ärgerlich, »so war es, ihr müsst mir glauben.«
»Dann sag mir, Türgänger, woher du gekommen bist.«
»Ja, aus meinem Traum natürlich.« Der Traummeister prustete vor Lachen.
»Hört ihr? Er ist aus seinem Traum gekommen. Dann, sagt mir, Träumerin Bruder, wer träumt dann gerade deinen Traum?«
Oh, darauf wusste Nick keine Antwort. Woher auch? Woher sollte er wissen, was in seinem Traum geschah, wo er doch jetzt in Henriette steckte?
»Ein Hulmi bist du jedenfalls nicht.«
»Ein was?«, fragte Nick. Der Traummeister überhörte Nicks Frage und fuhr ungerührt fort.
»Und auch kein Alp, dafür bist du nicht hässlich genug. Du hast in den Träumen unserer Herren auf jeden Fall nichts zu suchen. Was also solltest du sein, außer ein Traumdieb?«
Nicks Mund klappte auf und wieder zu, ohne dass sich ein Wort hervorwagte. Er konnte nichts mehr sagen, das hier war echt zu verrückt.
»Was machen wir mit dir, Traumdieb?«
Der Traummeister warf Nick einen schnellen Blick zu, der irgendwie mitleidig wirkte.
»Ich befürchte, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage.«
Er wandte sich an die Wesen, die vor der Treppe standen und jedem Wort, das gesprochen war, gespannt lauschten. »Das Vergessen«, riefen sie im Chor. In diesem Moment erreichte die Angst in Nick seinen Hals und ihre Finger drückten langsam zu. Er wusste nicht, wovon diese Wesen sprachen, doch er ahnte, dass er sich in ernster Gefahr befand. Stille breitete sich in dem riesigen Saal aus. Die Wesen um Nick herum wichen zurück und es wurde plötzlich heller. Nicks Blick fiel auf eine der Wände. Er erkannte, dass sie voller Türen waren. Nicht nur am Fuß der Wand, vielmehr führten Treppen an der Wand entlang zu weiteren Eingängen. Es waren Hunderte, womöglich Tausende, mehr als Nick zählen konnte. Und sie sahen alle gleich aus. Alle, bis auf eine. Sie war direkt vor der Wand in den Boden eingelassen. Eine Falltür. Etwas Gefährliches ging von ihr aus. Alle Augenpaare waren auf sie gerichtet. Unwillkürlich versuchte Nick, einen Schritt zurückzugehen, doch die beiden Ritter hielten ihn festgepackt. Der Traummeister sah Nick ernst an.
»Wir lassen es nicht zu, dass du unsere Herren weiter bestiehlst. Die Träumerin wird dich vergessen, für immer, ganz und gar.«
Was ist hinter der Tür?
Flüsterte Nick ängstlich. Das Ende jeden Gedankens. Nichts, was durch diese Tür gelangt, kommt je wieder.
Nick stemmte sich vergeblich gegen den Griff der Ritter.
Werft ihn hinein, sagte die kleine Gestalt.
Nicht mehr erinnern? Erst jetzt begriff Nick, dass er sich in Lebensgefahr befand. Nein, schrie er. Nein, das dürft ihr nicht tun. Ich hab nicht gelogen. Ich will zu Henriette.
Er wand sich und kämpfte, doch die Ritter schleiften ihn ohne Gnade zu der Falltür, dem Traumeister hinterher.
Nick lief es kalt den Rücken hinunter. Was geschah, wenn Henriette ihn einfach vergaß? Wäre er dann weg? Würde sein Körper, der in diesem Moment im Bett schlief, ebenfalls verschwinden oder würde dort nur eine leere Hülle liegen, die nie mehr erwachte, weil ihr Geist vergessen worden war?
Ritter, rief der Traumeister, öffnet die Tür. Mit schreckgeweiteten Augen sah Nick, wie einer der doppelten Ritter ihn losließ, auf die Falltür zuging und sie hochzog. Obwohl das Gesicht unter einem Visier verborgen war, merkte Nick, dass auch der Ritter Angst hatte. Die offene Tür lag vor ihm und dort war Leere, nichts. Die Wesen hinter Nick stöhnten erschrocken auf.
Schrecklich, sagte eins von ihnen und fiel in Ohnmacht.
Werft ihn hinab, sagte die kleine Gestalt neben Nick und wandte sich um, als würde der Anblick es vergessen, seinen Augen Schmerzen bereiten. Der Ritter, der die Tür geöffnet hatte, kam zurück und packte Nick wieder am Arm.
Nein, nein, schrie Nick.
Noch nie in seinem Leben hatte er eine solche Angst verspürt. Tränen schossen ihm in die Augen, er wollte nach Hause. Die Ritter aber hielten ihn fest umklammert. Unerbittlich schoben sie ihn auf das Loch unter der Falltür zu. Nick kniff die Augen zusammen, er wollte nicht sehen, was vor ihm war.
Die Träumerin!
Er klang mit einem Mal eine leise Stimme. Sie kam von hinten, irgendwo aus dem Pulk der Wesen, die sich versammelt hatten, um Zeuge von Nicks Ende zu werden. Sofort breitete sich lautes Gemurmel in dem Saal aus. Die beiden Ritter hielten verwirrt inne. Sie drehten ihre Köpfe zu dem Traummeister, der ebenso ratlos wirkte wie sie.
»Haltet ihn fest«, befahl er und wand sich mit einem wütenden Schnauben um. »Wenn das ein Scherz ist«, begann er und ging mit zackigen kleinen Schritten durch die Menge, »dann wird es aber ordentlich...«
»Oh...« Der Traummeister blieb wie erstarrt stehen.
Eine Gasse hatte sich in der Menge gebildet. Der Traummeister stand dort wie angewurzelt und starrte nach vorne. Das Gemurmel war einer angespannten Stille gewichen.
Und dann erkannte Nick seine Schwester. Sie ging mit langsamen, unsicheren Schritten durch die Menge. Hauptmann Prolapsus folgte ihr. Noch nie war Nick glücklicher gewesen, Henriette zu sehen. Die Ritter hielten noch immer gepackt, doch auch sie waren wie erstarrt. Henriette ging weiter und weiter, bis sie an das Ende der Menge gelangt war. Dann blieb sie stehen und ihre Augen waren geschlossen.
»Henriette!«
schrie Nick. Ein ärgerliches Gemurmel erhob sich unter den Wesen, als würden Tausende und Abertausende wütende Bienen die Luft erfüllen. Nick ließ sich davon nicht beeindrucken.
»Henriette!«
rief er noch einmal, flehentlich. Die Angst erstückte seine Stimme beinahe. Und Henriette öffnete die Augen. Als wäre sie aus einem Traum geweckt worden, blinzelte Nicks Schwester umher. Sie sah sich um. Mit offenem Mund musterte sie die Gestalten. Der Traummeister schlug sich die Hände vor den Mund.
»Sie ist erwacht!«
Die Worte hatte er nur geflüstert. Wie ein leichter Windhauch lagen sie in der Luft und wurden von den Wesen im Saal weitergetragen.
»Die Träumerin ist erwacht!«
Von überall her kamen die Worte nun. Henriette blickte sich erstaunt um. Als letztes fiel der Blick auf den Boden. Nick hatte versucht, sich loszureißen, und die beiden Ritter hatten sich daraufhin auf ihn geworfen. Sagte sie, und noch ehe sie ein weiteres Wort sagen konnte, riefen die Wesen vor ihr, wie im Chor.
»Sie hat gesagt. Hat man je ein schöneres Wort gehört?« sagte eines der Wesen zum anderen.
»Nein«, kam die Antwort, »nie.« Einige der Wesen fielen in Ohnmacht, doch keiner kümmerte sich um sie. Henriette starrte in die Menge, als könnte sie nicht glauben, was gerade geschah. Dann sah sie wieder auf ihren Bruder hinab, der noch immer auf dem Boden festgehalten wurde.
»Nick, was tust du denn da und was ist das für ein komischer Ort?«
Unter dem Knäuel aus Rittern drang nun ein dumpfes Stöhnen hervor. »An Nicks Stelle«, antwortete der Traummeister. Die kleine Gestalt vor Henriette straffte sich, was sie jedoch kaum größer werden ließ.
»Das, edle Träumerin«, sagte sie, »ist der große Saal eures Traumkabinetts.«
Der Traummeister nahm die Hand der staunenden Henriette, die sich widerstandslos zu der Treppe mit dem Podest führen ließ. Die beiden Ritter rappelten sich auf, sahen einander an, zuckten mit den Schultern und nahmen Nick kurzerhand mit sich, als sie Henriette und dem Traummeister folgten. Hauptmann Prolapsus blieb einige Augenblicke unschlüssig stehen, dann schloss er die Falltür und machte sich ebenfalls auf den Weg zum Thron. Am Fuß der Treppe, die hinauf zu der Hängematte führte, blieb der Traummeister mit Henriette stehen. Die Wesen um sie herum sprachen aufgeregt durcheinander.
»Seid still«, rief der Traumeister, »oder ich werfe euch hier alle dem nächsten Alb vor.«
Sofort ebbte das Gemurmel ab. Der Traumeister deutete mit seinem langen Stab auf die Hängematte.
»Dies, meine Herren, ist euer Thron.«
»Mein Thron?« Henriette sah fragend zu der Hängematte hoch. Sie sah genauso aus wie die, die Henriettes Vater ihr einmal im Garten zwischen zwei knorrigen Apfelbäumen aufgehängt hatte. Es war ihr Lieblingsplatz, an dem sie die besten Tagträume hatte. Henriette wandte sich Nick zu, der noch immer im Griff der beiden Ritter war. Plötzlich schlug sie die Hand vor den Mund.
»Das ist der doppelte Ritter«, rief sie.
Die beiden Ritter ließen Nick verblüfft los.
»Die Herrin hat unseren Namen gesagt.«
Nick nutzte die Gelegenheit und lief schnell zu Henriette.
»Der doppelte Ritter«, sagte Henriette ungläubig.
»Und das ist ja Hauptmann Prolapsus, der immer sein eigenes Pony trägt.
Also träume ich, aber ich fühle mich so wach. Ist das überhaupt ein Traum?«
»Ja, ich hoffe das sehr«, sagte Nick, »denn wenn das hier die Wirklichkeit ist, dann drehe ich durch. Sieh mal diese komischen Gestalten an, die sind aus Nebel oder so. Weißt du, was sie sind?«
Henriette sah zu den Wesen, die ihren Blick starr vor Ehrfurcht nach vorn gerichtet hielten.
»Ich habe sie noch nie gesehen«, murmelte sie.
»Das stimmt, Eure Hoheit«, sagte der Traumeister. »Und doch sind sie euch schon oft begegnet in euren Träumen. Habt ihr euch schon mal gefragt, aus welchem Stoff eure Träume sind?«
Henriette runzelte die Stirn.
»Aus welchem Stoff?
Nein, natürlich nicht. Die sind doch in meinem Kopf, oder?«
»Sicher sind sie das. Eure Träume stammen alle aus eurem Kopf. Die sind eine wilde Mischung von Erinnerungen, Ängsten und Hoffnung. Doch damit die Bilder entstehen können, braucht ihr die Hulmi.«
»Was sind Hulmi?« Henriette ging einige langsame Schritte auf die Wesen zu, die ihr am nächsten waren.
»Die Hulmi, ergebenste Träumerin, sind der Stoff, aus dem eure Träume sind. Eure Träume, die stets immer und überall und absolut vortrefflich sind.«
»Aha.« Henriette klopfte den Traumeister geistesabwesend auf die Schulter, woraufhin die kleine Gestalt verzückt seufzte.
Nick erwartete jeden Moment, dass der Traumeister vor Aufregung in Ohnmacht fallen würde. »Die Hulmi«, fuhr der Traumeister fort, »nehmen euren Träumen all die Gestalten an, die ich für den jeweiligen Traum ausgesucht habe.«
»Du suchst meine Träume aus?«, fragte Henriette überrascht.
»Ja, das ist meine Aufgabe«, antwortete der Traumeister und schwoll vor Stolz an. Dann sah er unsicher zu Henriette. »Sie gefallen euch doch, oder?«
»Oh, sie sind hervorragend«,
Henriette lächelte. »Jedenfalls, wenn ich mich an sie erinnern kann, fügte sie ein wenig traurig hinzu.«
»Na, dann ist es gut«, sagte der Traumeister. »Wir haben diesen Tag so sehr erwartet und insgeheim befürchtet, er würde vielleicht nie kommen.«
Seine Stimme überschlug sich fast.
»Doch nun ist er endlich da.«
»Welcher Tag?«, fragte Henriette.
»Der Tag, an dem ihr schlafend erwacht, meine träumende Imperatorin. Ihr seid eine Wunschträumerin.«
»Wunschträumer können alles erleben, alles. Versteht ihr, Herrin?«
»Nein«, sagte Henriette, aber der Traummeister achtete gar nicht auf sie.
»Jetzt ist es erstmal Zeit für die Träume dieser Nacht. Setzt euch, meine Gebieterin, nehmt zusammen mit eurem Bruder Platz auf dem Thron«, er deutete auf die Hängematte.
Henriette ging die Stufen zu ihrem Thron empor und setzte sich auf die schaukelnde Matte. Ihr Herz schlug vor Aufregung fest in ihrer Brust.
Der Traumeister schwang indes seinen Stab wie ein Zauberer. Dabei deutete er auf das Tor, das gegenüber von Henriettes Hängematte lag und durch das Nick den Saal des Traumkabinetts betreten hatte.
»Haltet euch fest, schnallt euch an! Erlebt nun die großartigen Träume der begabtesten Träumerin, die die Welt je gesehen hat. Erlebt Henriettes Träume.«
»So.« Das war der erste Teil der Geschichte, den ich heute lesen wollte. Henriette und Nick machen sich folgenden auf die Suche nach dem Traumdieb, und das ist eine recht gefährliche Suche. Und in dieser Zeit kommen sie an verschiedene Orte in Henriettes Traumwelt. Und zuletzt finden sie heraus, dass sich der Traumdieb im Nachtschattenwald befindet. Der Nachtschattenwald ist ein Ort, an dem die dunklen Träume entstehen. Und ich weiß nicht, ob alle wissen, was Alben sind. Alben sind so kleine, haarige Biester, die schlechte Träume bringen. Und früher hat man sich tatsächlich Folgendes vorgestellt, dass diese Alben sich nachts auf die Brust der Schlafenden setzen. Und dann gab es Betten, die waren so angeordnet, dass der Träumende sozusagen hier seinen Kopf hatte und dann hier die Füße lagen. Und das sollte verhindern, dass sich der Alb dem Träumenden auf die Brust setzen konnte. Und heute gibt es die Gott sei Dank nicht mehr, diese Betten, aber früher gab es die mal eine Zeit lang. Und Nick und Henriette machen sich also auf den Weg in den Nachtschattenwald, in das Herzreich der Alben, und werden dann von einer dunklen Traumfigur von Henriette betrogen, nämlich von der Hexe Nanaba. Und die stiehlt Nick quasi vor Henriettes Augen weg und schafft ihn in sein Hexenhaus, in ihr Hexenhaus. Und wir steigen jetzt in diese Stelle der Geschichte ein, als es echt um die Sache, also echt um alles geht und Nick quasi jetzt um sein Leben fürchten muss. Auf der anderen Seite der Schlucht fürchtete Nick um sein Leben. Nadelspitze Finger fuhren über seinen Nacken. Sie waren in der Küche des schiefen Hauses. In der Ecke loderte ein Feuer. Darüber, an einem rostigen Metallgestell, hing ein Topf. Groß und schwarz war er. Dicke Dampfschwaden stiegen aus ihm empor und trugen den Gestank in seine Nase. Nick wandte sich ab. Die Hexe nahm einen Löffel von der Wand und rührte einige Male durch die zäh blubbernde Masse über dem Feuer. Dann probierte sie. »Grässlich«, rief sie verzückt. »Genau richtig. Die Suppe ist fertig.« Sie warf Nick einen hinterhältigen Blick zu. »Fast.« Nick wich zurück, doch mit einem schnellen Schritt war die Hexe bei ihm. Ihr langes, kantiges Gesicht schob sich ganz nah an seines heran. »Mir fehlt noch eine Zutat.« Sie klatschte übermütig in die Hände. »Und wer hätte gedacht, dass ich sie je bekommen würde?« Sie fuhr mit ihrem Finger über seine Wange. »Ein echter Träumer.« Das ist nämlich das Schreckliche an der Existenz von einer wie mir. Meine Suppe könnte mich unsterblich machen. Ich könnte die Herrin des Nachtschattenwalds werden. Die Alben und alle Träumer wären meine Diener. Ich wäre die Herrin aller Träume. Ihre Miene verzog sich in gespielter Enttäuschung. Doch dazu brauche ich einen echten Träumer. Natürlich könnte ich die Herrin verwenden. Oft genug schon hat sie mich hier besucht in ihren kleinen Tagträumen. Doch wenn ich sie als letzte Zutat verwenden würde, wäre sie tot, noch ehe ich die Suppe kosten könnte. Und wenn sie stirbt, dann wird auch ich sterben. Sie schrie und kreischte und riss an ihren Haaren, bis einige Büschel zu Boden fielen. Aus den Augenwinkeln sah Nick, wie sich die Haare auf dem Boden wandten und tausend Füßlein gleich unter einen Schrank krabbelten. Erkennst du das Problem? Es ist zum Verrücktwerden, oder? Aber heute hat sich alles geändert. Die Herrin ist hier und sie bringt mir dich, einen Träumer. Ich habe sofort erkannt, dass du nicht wie die anderen bist. Kein Traumwesen, sondern ein echter Mensch, ein echter Träumer. Sie fiel vor Nick auf die Knie und nahm sein Gesicht in ihre Hände. Unter dem Schrank lugten die Haarbüschel hervor, als wollten sie nachsehen, was als nächstes geschehen würde. Du bist ein Geschenk für die alte Nanaba. Nick schlug die Hände der Hexe fort und wich einen weiteren Schritt zurück. Wenn du stirbst, dann geht der Traum weiter, rief sie triumphierend. Ich aber werde unsterblich. Noch einen Schritt. Hinter Nick musste irgendwo die Tür sein. Ich werde die Herrin sein, nicht mehr dieses Gör. Noch einen Schritt. Gleich wird er die Klinke in seinem Rücken fühlen. Er würde sie aufreißen und hinauslaufen und dann, oh, vielleicht durch den Wald, egal. Alles war besser als das hier. Nick machte auf dem Absatz kehrt. Er sah die Tür, doch ehe er sie erreichen konnte, schob sich mit einem Mal ein Schrank vor sie. Nick stieß mit dem Kopf gegen das Holz. Die Hexe lachte, dann schnippte sie mit den Fingern. Die Haare sprangen unter dem Schrank hervor und flogen auf Nick zu. Sie schlangen sich um seine Arme und banden ihm die Hände auf den Rücken. Die Hexe griff nach Nick und zerrte ihn mit sich. Nanaba, die Herrin der Träume, kreischte sie. Und es machte Bumm. Die Hexe fiel und zog Nick dabei mit sich. Henriette, dachte Nick, sie hat irgendwas gemacht. Vergeblich zerrte er an seinen Fesseln. Die Hexe zischte böse und rappelte sich wieder hoch. Sie griff nach Nick und zog ihn wieder zu dem Topf. Wütend spuckte sie in das Feuer, das daraufhin heißer brannte. Die Flammen färbten sich blau und der Topf begann zu zucken. Blasen stiegen bis über den Rand und die zähe Masse, die in ihm kochte, spritzte an die Wände und auf den Boden. »Genieß dein Bad, solange du kannst«, sagte die Hexe und zog begierig den Gestank ein, der aus dem Topf strömte. »Das Vergnügen wird nur kurz sein.« Die Hexe lachte auf und begann wieder leise das Lied anzustimmen, das sie auf ihrem Weg durch den Nachtschattenwald gesungen hatte. »Verliert er seinen Mut, trinke ich sein Blut.« Sie hob Nick in die Höhe, als sei er nicht mehr als eine Puppe. »Fällt er in den Topf, verliert er seinen Kopf.« Sie hielt ihn über ihren Kopf wie einen Pokal. Nick schrie und es machte wieder Bumm. Die Erde bebte. Und dann wurde das Dach des schiefen Hauses weggerissen. »Ausgeträumt«, rief ein Riese, der erschien. Seine Stimme fuhr hinab wie ein Orkan und fickte die Hexe von den Beinen, sodass Nick durch die Küche flog. Noch immer hatten ihn die Haare der Hexe gefesselt. Regale und Schränke krachten zu Boden, die Wände stürzten ein. Die Angst wich langsam und unwillig und machte Platz für ein kleines bisschen Hoffnung. Die Hexe kam fluchend auf die Beine. Ihre Fratze wirkte verzerrt vor Wut und Hass noch grauenhafter als zuvor. Ungläubig starrte sie zu dem Riesen empor. Sie schrie und keifte, wirbelte durch die Küche und zog die Küchenschublade eines Tisches auf. Es klapperte, als sie ein Messer herausholte, das mindestens so lang wie ihr Unterarm war. Die Hexe kicherte, die Klinge blitzte im Schein des Feuers auf und mit einer schnellen Bewegung schnitt sie sich die Haare ab. Die Haare fielen jedoch nicht zu Boden, sondern glitten auf den Tisch, als fällten sie Leben. In diesem Moment ließ sich der Riese auf seine Knie fallen. Die Erde bebte erneut und das Messer wurde der Hexe aus der Hand gerissen. In hohem Bogen flog es durch die Luft und blieb einige wenige Schritte von Nick entfernt zitternd im Boden stecken. Die Hexe stürzte und noch ehe sie wieder auf die Füße gekommen war, schlangen sich die Finger des Riesen um ihren dürren Leib. Sie strampelte und wand sich, doch sie hatte keine Chance, sich aus dem Griff des Riesen zu befreien. Der Gigant hob sie zu sich in die Höhe. Nick konnte kaum glauben, was er sah. Sein Blick wechselte zwischen der Hexe und dem Riesen hin und her und dann tiefer. Zu dem Messer, als hätte sie es bemerkt, zogen sich die Haare fester um seine Hände. Nick unterdrückte einen Schrei. Mit aller Kraft stemmte er sich hoch. Das Messer war nur wenige Meter entfernt. Jeder Schritt darauf zu fiel ihm schwer. Schließlich aber erreichte er die Klinge. Er fiel auf die Knie und drehte sich. Dann machte er sich daran, die Fesseln zu zerschneiden.
»Runter, du Ausgeburt hässlicher Träume!« schrie die Hexe.
Der Riese hielt sie genau vor sein Gesicht. Seine Augen, die so groß wie Seen waren, fixierten sie wütend.
»Du wolltest der Herrin schaden.«
»Ich warne dich«, kreischte die Hexe. »Gehorch oder ich werde dich bestrafen.«
Das Lachen des Riesen dröhnte über den Nachtschattenwald und ließ die Baumwipfel zittern.
»Kleines Ding ohne Haare, was kannst du schon tun?«
»Was konnte David gegen Goliath tun?«
Der Riese sah sie fragend an.
»Wissen wir nicht, haben keinen von ihnen je getroffen.«
»Warte«, zischte die Hexe, »ich werde es dir zeigen.«
Nick glaubte, die Schmerzen nicht mehr ertragen zu können. Mit jedem Mal, da er mit den Fesseln an der Klinge entlangfuhr, schnitten sie ihm fester ins Fleisch. Er biss die Zähne zusammen und endlich zerteilte die Klinge die Haarsträhnen der Hexe. Überglücklich spürte Nick den kalten Stahl auf seiner Haut. Hastig riss er die Hände empor. Tiefe Wunden hatte er erwartet, Schnitte, aus denen Blut quellen würde. Doch zu seiner Verblüffung war da gar nichts. Die Haut an seinen Handgelenken war völlig unversehrt. Er sah hinab. Neben dem Messer lagen die Haare, tot und leblos. Nick berührte sie vorsichtig mit dem Fuß, doch nichts geschah. Er schüttelte sich. Mit zittrigen Schritten taumelte er aus der Ruine. Die Hexe in der Hand ging der Riese zum Rand der Schlucht. Nick atmete erleichtert auf. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er wirklich Todesangst gehabt. Und nun war alles anders. Nun war die Hexe die Gefangene des Riesen. Egal auf wessen Seite sie stand, er hatte Nick gerettet. Leise und unverständlich drang die Stimme der Hexe zu ihm herab. Er verstand die Worte zwar nicht, aber irgendwas irritierte ihn. Etwas war ganz und gar nicht richtig. Nick brauchte einen Moment, ehe er es herausfand, was ihn so störte. Es war der Klang der Stimme. Und dann erkannte er es. Die Angst fehlte. Plötzlich lachte die Hexe schrill. Wie Schlangen krochen die Haare, die Hexe zu sich zuvor abgeschnitten hatte, an den Giganten empor. Und noch ehe sie's der Riese versah, hatten sie sein Gesicht erreicht. Sie kitzelten ihn und er verzog unwillkürlich den Mund. Für einen Moment hielten sie inne. Dann kletterten die Haare weiter an ihm hinauf. Erst seine Wange entlang und dann auf Höhe seiner Jochbeine hinüber zu seinen Ohren. Mit der freien Hand schlug der Riese mit ihnen wie nach einer lästigen Mücke. Doch vergebens, schon waren sie in seine Ohren geklettert.
»Was ist da los?« fragte er misstrauisch.
»David hat Goliath besiegt«, zischte die Hexe, »und der Riese hat verloren.«
Der Riese erstarrte in der Bewegung. Seine Augen drehten sich in ihren Höhlen umher, als er vergeblich versuchte festzustellen, was mit seinem Mund nicht stimmte. Sein ganzer Körper war plötzlich wie gelähmt. Er ließ die Hexe los, die elegant auf dem Boden landete.
»Sie hat gewonnen«, dachte Nick, und eine kalte Hand griff nach seinem Herz.
Das Bild vor Nicks Augen war faszinierend eklig. In letzter Sekunde waren die Hexenhaare aus den Ohren des Riesen gekrochen und zu Füßen der Hexe auf dem verdorrten Gras gelandet. Wie lange Würmer waren sie am Körper der Hexe entlang gerobbt und hatten sich ihr wieder auf den kahlen Kopf gelegt. Nick hörte den Riesen schreien. Nein, er hörte viele Schreie, die zusammen ein großer waren.
»Verdammt nochmal, wir platzen!«
Die Hexe rollte mit den Augen nacheinander, wie Nick entsetzt bemerkte, und runzelte die Stirn.
»Irgendwas gefällt dir nicht«, dachte Nick. »Haltet euch fest! Ach, es ist jedes Mal das Gleiche mit euch!«
Und dann brach der Riese in tausend und abertausend Teile und alles ging so schnell, dass Nick sich später nicht mal an die Hälfte erinnern konnte. Der Mund der Hexe klappte auf und ein Fluch drang zischend über die Lippen. Erst verstand Nick nicht, was sie genau ärgerte, aber dann erkannte er es. Der Riese
war in viele kleine Gestalten zerfallen. Selbst in der Dunkelheit konnte Nick sie erkennen. Schemenhafte Krieger wie Scherenschnitte, die durch Nacht stürzten, erhöhte ihre Wütbeie. Wie viele es waren, konnte er nicht sagen. Tausende oder mehr? Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie die Hexe blitzschnell in die Ruine ihres Hauses eilte und mit dem Suppentopf zurückkam. Sie riss ihn in die Höhe und der stinkende Inhalt schwappte auf die Angreifer zu. Jeder Tropfen, der auf eines der unzähligen Ziele traf, forderte ein Opfer. Das Zischen erinnerte Nick an Insekten, die in eine der blau leuchtenden Lampen flogen, die an Sommerabenden in Gärten aufgestellt wurden. Doch gleich wie viele Gestalten auch getroffen wurden, es änderte nichts. Eine Flut kleiner Wesen ergoss sich über die Hexe. Eine Flut wütender Wesen, wie Nick mit grimmiger Freude bemerkte. Dass die Hexe sie angegriffen hatte, schien sie rasend zu machen. Die Wesen schrien, als sie die Hexe in die Höhe rissen, und dann schwamm Nanaba auf einem Fluss aus Leibern davon. Die Hexe keifte und spuckte böse Worte in die Luft, die den Wind anfachten und die Luft in Brand setzten. Wolken zogen sich zusammen und Blitze zuckten über den Nachthimmel. Mit jedem grellen Aufzucken sah Nick ein Bild vom bevorstehenden Ende der Hexe. Wie die Wesen sie Meter für Meter auf die Schlucht zutrugen, jeder Blitz ein neues Bild. Die Hexe war fast am Rand der Schlucht. Sie wurde höher gehoben, sie zappelte nochmal und dann hörte Nick den Schrei. Alles Böse der Welt schien in ihm zu liegen. Und dann war die Hexe weg. Fällt sie in den Fluss? Ist mit der Hexe Schluss, murmelte Nick unwillkürlich und schüttelte sich. So, vielen Dank. Das war der Teil aus Henriette, den ich euch heute gerne vorlesen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr zufällig mal in das Buch reingucken wollt, der Stand vom Verlag ist im Gang F da hinten. Und da bin ich auch noch ein bisschen, wenn noch Fragen zu dem Buch oder zu Träumen oder sonst irgendwas hat, kann dann gerne da hinkommen. Ansonsten noch viel Spaß bei den weiteren Lesungen und bis bald. Tschö!
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.